Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Herr Linker, wir haben vor 2 Wochen eine Sondersendung mit Ihnen gemacht. Heute wieder im regulären Format. Die Sondersendung vor 2 Wochen war zum Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die ersten Scherben schauen, ob wir sie sortiert bekommen. Soweit erstmal Hallo zum Interview.
Ja, guten Tag, ihr Lieben, und einen schönen guten Mittag an alle Zuhörer.
Na, die Sondersendung vor 2 Wochen, wie gesagt, zum Kriegsausbruch. Seitdem sind 15 Tage vergangen. Heute ist Tag 16 des Kriegs in der Ukraine. Die Börsen waren im Risk-Off-Modus und seitdem springen sie je nach Newslage entweder hoch oder runter. Also die Börse ist wirklich, wirklich volatil. Aber nach Panik sieht es aktuell nicht mehr aus. Auch heute nicht. Wir sehen zum Zeitpunkt des Interviews gerade 3% plus im DAX. Herr Linker, vielleicht erstmal zum Setting ganz generell. Wie ist aus Ihrer Sicht das Setting? Stand heute, 11.03.22.
Gut, also gehen wir mal strukturiert vor und selektieren wir das. Mir ist eine Bemerkung vorab extrem wichtig. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen von Kunden. Ich habe sehr viele Feedbacks bekommen auch auf unsere Sondersendung. Und ich möchte eines klar betonen. Alles das, worüber wir jetzt sprechen, ist die Sachlage, die wir versuchen nüchtern und rational zu betrachten. Es spiegelt nicht meine ethische und meine moralische oder die Axif moralische oder ethische Vorstellung wider, sondern ich versuche mich auf die Fakten zu konzentrieren. Ich versuche mich auf die Tatsachen zu konzentrieren. Meine persönliche Einstellung spielt hier überhaupt keine Rolle. Die ist klar definiert und ich denke, dass die Zuhörer mich auch sehr gut kennen mittlerweile, um das verifizieren und klassifizieren zu können. Aber wie gesagt, ich lasse hier meine persönlichen Meinungen, was die Moral und Ethik angeht, komplett beiseite. Konzentrieren wir uns, wie ich das schon sagte, auf die Fakten. Diese Bemerkung oder diese Anmerkung war mir persönlich sehr, sehr wichtig. So, reflektieren wir nochmal unsere letzte Sondersendung. Die Situation war wie folgt: Der Krieg brach aus. Es sah zu dem Zeitpunkt dann nach einigen Stunden und Tagen Abstand, sah es nach einem Blitzkrieg aus. Dieser ist es nicht geworden. Putin hat sich verkalkuliert, so viel steht fest. Wir wissen auch, dass wir im Moment in Zeiten von Krieg natürlich mit einer immensen Propaganda zu kämpfen haben. Das beste Beispiel, Tragödie mit dem Krankenhaus, was bombardiert wurde. Ukrainer sagt, die bombardieren eine Säuglingsstation. Die Russen sagen, das stimmt nicht, das war ein Unterschlupf für die Widerstandskämpfer. Alles nicht verifizierbar, darum sage ich, dass ich meine persönlichen Meinungen beiseite lasse. Wir wissen nicht, was von dieser Sachlage stimmt oder nicht stimmt. Was stimmt und was mittlerweile auch verifiziert wurde, dass es tatsächlich so aussieht, dass die Russen sich verkalkuliert haben. Es läuft nicht nach Plan. Die Opfer sind viel zu groß, tragischerweise. Es kostet viel mehr Geld und es ist sicherlich kein Blitzkrieg geworden. Und wie Sie es genau richtig gesagt haben, die Märkte sind im Moment ein absolutes Paradebeispiel für sehr viele Fehlverhalten, die wir sehen, was natürlich auch durch das menschliche Leid und was natürlich auch durch die persönliche Betroffenheit, die natürlich jeder Investor hat. Und wenn mich jemand fragt, Herr Linker, wie können Sie über die Börse sprechen, wenn Menschen sterben? Ja, es stimmt, aber es ist nun mal mein Beruf und es ist nun mal so, dass wir Verantwortung haben für unsere Kunden und dass wir uns der Sache auch rein rational zu stellen haben, weil es wird auch eine Zeit nach dem Krieg kommen und es wird auch Russland von der Weltkarte nicht verschwinden. Also werden wir uns sicherlich im Laufe des Gesprächs über bestimmte Alternativen und über bestimmte möglichen Szenarien zu unterhalten haben und darüber wird auch in den nächsten Wochen geredet werden. Gut. Fassen wir es zusammen, Achterbahnfahrten ohne Ende, eine kleine Nachricht, es sorgt sofort für Abstürze oder für Kursfeuerwerke. Extrem signifikant war der Freitag vor einer Woche, wo der Dow Jones 800 Punkte zugelegt hat nach einem unglaublichen Intraday-Reversal von minus 400 auf plus 800. Das war natürlich ein extremer Tag, an dem es was zu sprechen gibt. Warum ist es passiert? Nämlich, weil die amerikanische Notenbank das erste Mal signalisiert hat. Und das ist genau das, was wir auch besprochen haben in unserer Sondersendung. Ich werde immer wieder Bezug nehmen auf diese Sondersendung, dass wir gesagt haben, zunächst mal das A und O, Finger weg von den Kauf- oder Verkaufsknöpfen. Es ist auch keine Situation, um eine Absicherung zu treffen, weil, wie man sieht, ist es undenkbar. Ja, bei einer Volatilität von 10% pro Tag teilweise ist es ja jedem klar, dass es da, also wie gesagt, ein russisches Roulette wäre. Wenn man sie trifft, ist es toll. Wenn man sie nicht trifft, ist es nicht toll. Und wir investieren nachhaltig. Wir sind keine Daytrader. Wir investieren langfristig. Wir investieren ertragsorientiert. Die Dividenden spielen eine wichtige Rolle. Und wenn ich da anfange, jetzt mit Absicherungen zu arbeiten und ich erwische einen falschen Zeitpunkt, habe ich am nächsten Tag entweder mein Geld verdoppelt oder ich bin K.O. und Knockout mit diesen Absicherungen. Nicht der adäquate Zeitpunkt. Zurück zu diesem Freitag, wo wir 800 Punkte gestiegen sind. Es kamen die ersten Äußerungen von der Fed. Und so tragisch es ist, interessieren die Märkte nicht die Bilder von den menschlichen Tragödien, die dort passieren, sondern die Äußerungen der Fed, die gesagt hat, So eilig werden wir es mit den Leitzinsen nicht haben aufgrund der aktuellen Situation. Und was ist passiert? Der Markt schießt nach oben durch, weil die ersten Schnäppchenjäger kommen und sagen, ja, irgendwann ist der Krieg zu Ende, die Zinsen sind immer noch negativ. Und wenn jetzt die Fed die Zinsen nur dreimal anheben sollte oder viermal, wo ich von vornherein, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das habe kommen sehen, um Gottes Willen, aber ich sage, dass ich gesagt habe, dass die Fed 3 bis 4 Zinsschritte machen wird, maximal. Im Moment sage ich, es werden 2 bis 3 und dann sind wir bei 50, 75 Basispunkten im positiven Bereich bei einer Inflation von 7% oder 6% oder 5%. Spielt keine Rolle. Selbst wenn die angestrebte Inflation bei 3,5% sich einpendelt, dann sind wir immer noch mit den Zinsen 3 bis 5% im negativen Bereich, was die Realverzinsung angeht. Und so kalkulieren auch Unternehmen. Und der Krieg hat eine Sache gemacht, und das ist klar, er hat die Aktie noch alternativer gemacht, als es ohnehin gewesen ist. Punkt. Der nächste Aufbruch oder diese nächste wahnsinnige Bewegung war dieser wahnsinnige Absturz am Montag, wo wir am Dienstag den historischen Tag hatten, nämlich bis 1.000 Punkte im DAX. Das ist, glaube ich, in der Geschichte das letzte Mal gewesen, als nach Lehman-Kollaps die Fed 100 Basispunkte Zinssenkung gemacht hat. Also absolute Ausnahmesituation. Die Märkte sind im Ausnahmemodus und auf den Knopf zu drücken ist, wie ich das schon sagte, russisch Roulette. Also das war die Bewegung vorgestern. Die wurde ausgelöst wieder durch die Hoffnung auf die Gespräche auf der Regierungsebene. Denn da haben sich ja die Außenminister getroffen. Und heute dieser wahnsinnige Intraday-Reversal, auch wieder minus gestartet. Der DAX wieder eine Handelsspanne von jetzt, glaube ich, 400 Punkten. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 13,8 irgendwie in der Gegend. Waren bei 13,5 oder 13,4 heute Morgen sogar im Tief. Also da sind natürlich Bewegungen, die muss man gar nicht drüber diskutieren. Wichtig ist eines, und das haben Sie völlig richtig gesagt, diese Panik, diese vermeintliche Panik ist ausgeblieben. Gott sei Dank. Die Volatilität ist aber auf diesem Niveau extrem hoch. Der DAX ist hier today natürlich 16,3 war das hoch. Wir bewegen uns um die 14. Das ist absolut klar, wenn wir uns auf diesem Niveau stabilisieren. Und wie gesagt, dann muss man, wie Sie es gesagt haben, auch politisch und wirtschaftlich den Scherbenhaufen zusammenkehren. Und dann kann man die Zukunft analysieren. Und nur dann.
Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Also Sie haben ja gerade selbst gesagt, was den Markt bewegt. Das sind Meldungen, die da über die Ticker gehen. Also die Panik könnte auch nur eine News-Ticker-Meldung entfernt sein. Sie haben von Fehlverhalten gesprochen. Das finde ich ganz interessant. Also wir sehen heute, Putin sagt angeblich, dass er gute Entwicklung in den Verhandlungen sieht und der DAX springt nach oben, der Ölpreis und der Goldpreis geben ab. Das ist ja immer noch newsgetriebene Volatilität ohne jegliche Grundlage, will ich fast sagen. Das sind ja Gerüchte, die nicht mal bestätigt sind, die dafür die Kursbewegung sorgen. Ihre Kernaussage war, ruhig bleiben, besonnen bleiben. Das gilt noch immer, das haben Sie ja selbst gerade betont. Ich will mal über dieses Fehlverhalten sprechen. Was ist da gerade los?
Ja, das Fehlverhalten ist dieser Rollercoaster, über den wir sprechen. Jetzt sind schon wieder 3 Sachen. Also heute könnte das Interview wahrscheinlich 5 Stunden dauern. Wir werden immer noch nicht fertig. Wir wollen die Zuhörer auch nicht langweilen, aber ich denke, dass das eine Situation ist, wo man sich dann auch wirklich Zeit nehmen muss. Ich rede jetzt nicht von diesem Herdentrieb. Ich rede jetzt dieser klassische Rollercoaster, den wir auch schon, wie gesagt, oft miteinander besprochen haben, nämlich dieses prozyklische Investieren. Und das ist das, wo viele einfach mal im Moment sehr kurzfristig agieren und sich die Finger verbrennen. Das ist dieses eben, ob jetzt Absicherung oder ob jetzt kaufen oder verkaufen, das spielt eigentlich unter dem Strich gar keine Rolle. Man schaut sich jetzt nun beispielsweise den DAX an. Man schaut sich das an und man sieht, der DAX stürzt ab und er stürzt und stürzt und stürzt und stürzt, okay? So, und jetzt passiert Folgendes. Ich bin im DAX investiert. Der DAX fällt und fällt und fällt. Und ich sage mir, mein Gott, er fällt weiter, er fällt weiter, er fällt weiter. Irgendwann gehe ich rein. Gut, der DAX fängt wieder an zu steigen und ich sage, jetzt wird es Zeit, er steigt weiter, jetzt wird es noch mehr Zeit. Er steigt immer noch weiter, jetzt läuft mir der Markt davon und ich kaufe. Gut, und man geht rein. Dann steigt er noch ein bisschen weiter, man fühlt sich bestätigt, es kommt eine Negativmeldung und der DAX fängt an zu fallen. Und er fällt und fällt und fällt und fällt. Irgendwann sagt man sich, ich muss mal raus, das ist eine Katastrophe, ich verliere Geld, jetzt sind 10% weg, jetzt sind 15% weg, jetzt ziehe ich die Bremse. Er fällt weiter und man fühlt sich bestätigt. Und irgendwann fängt er an zu steigen, man sagt sich, oh, was ist denn jetzt passiert? Und er steigt und steigt und steigt, sagt man, mein Gott, jetzt habe ich einmal falsch gelegen und er steigt weiter, jetzt läuft mir der Markt davon, ich muss unbedingt rein. Und er steigt und steigt und steigt und steigt, ich steige wieder ein und eine Negativmeldung kommt und der Markt stürzt wieder ab. Das ist dieser Rollercoaster. Problem und fatal bei dieser Entwicklung ist, ich verliere ja nicht einmal, ich verliere jedes Mal doppelt. Das heißt, ich verliere die Opportunität plus ich habe den effektiven Kursverlust plus noch einmal die Differenzen zwischen den Käufen und Verkäufen. Und wenn der Aktienmarktabsturz oder so wie der DAX jetzt, year to date, Verluste verursacht von was weiß ich, um die 15%, wie viele es auch immer sind, lassen wir da hin, oder 16% oder selbst wenn es 20 wären, dann ist es eine nachhaltige, langfristige Erholung, dann spielt es überhaupt gar keine Rolle. Aber wenn ich in diesem Wirrwarr von Gefühlen zweimal, dreimal falsch liege und ich habe 30, 35 oder 40% buchtechnisch an die Wand gefahren, ja, dann brauche ich Monate, wenn nicht Jahre, um aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen, will aus diesem Schlamassel schnell raus, dann kommt das nächste, Verluste tun mehr weh als Gewinne freuen, das kennen ja meine Zuhörer schon seit Ewigkeiten, so, und dann verlasse ich mein diszipliniertes Vorgehen, weil ich dann versuche, schneller auf diesen magischen Break-Even-Punkt zu kommen, versuche, glückliche Entscheidungen zu treffen, anstatt richtige Entscheidungen zu treffen, und schon ist das Desaster perfekt. Und das ist genau das, was ich sage, und das ist das, was wir in Perfektion sehen, und das ist das, was ich mit diesem Fehlverhalten meine. Das ist meine Antwort hierzu. Und jetzt noch einmal Situation Putin. Ja, Sie haben vollkommen recht. Putin sieht Fortschritte. Putin muss auch Fortschritte sehen, weil er sieht, dass seine Maximalforderungen aufgrund der militärischen Entwicklung nicht zu haben sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Putin einen Guerillakrieg riskieren soll. Das vielleicht noch meine Einschätzung. Oder nein, wie es weitergeht oder wie der Krieg möglicherweise hoffentlich bald endet, dass die Waffen schweigen. Ich denke, das ist ein gutes Thema zum Schluss. Sie haben vollkommen recht. Im Moment sind es Nachrichten, im Moment sind Spekulationen, aber, und jetzt auch wieder rational, nicht menschlich, rational betrachtet, wird letzten Endes der Ukraine-Krieg eine schreckliche Erinnerung bei uns im Gedächtnis hinterlassen, aber auf dem Chartbild wird es ein kleiner Knick nach unten sein, bevor die Märkte sich zu neuen Allzeithochs wieder aufmachen. Wann, wie, ist eine andere Geschichte, aber dass es so sein kommt, dafür spricht die Wahrscheinlichkeit der Geschichte.
Ich habe noch ein Thema auf der Liste stehen, über das wir auch schon oft gesprochen haben. Sanktionen wirken, selbst ein Öl- und Gasembargo steht im Raum. Großbritannien und die USA setzen das wohl schon um. Firmen ziehen sich zurück aus Russland. Ölpreis hoch, Gaspreis hoch, Weizenpreise richtig hoch. Und im Sommer werden wir es wohl erst richtig zu sehen bekommen, wenn dann nämlich die Ernte ausfällt in der sogenannten Kornkammer Europas, der Ukraine und auch in Russland. Selbst wenn in Russland geerntet wird, will ich erstmal sehen, wer russisches Getreide dann kauft. Oder ob das auch irgendwie sanktioniert wird. Sie haben im letzten Interview noch an der Aussage festgehalten, dass die Inflation nur temporär sein könnte. Ja, jetzt wird die wahrscheinlich erstmal so richtig durch die Decke gehen. Wir sehen es an der Tankstelle, wir sehen es noch nicht beim Bäcker, aber es führt gar keinen Weg dran vorbei, dass auch die Lebensmittelpreise ordentlich nach oben gehen werden. Bleibt es bei temporärer Inflation aus Ihrer Sicht oder wie wird sich das entwickeln?
Es wird bei temporärer Inflation bleiben und Sie haben vollkommen mit einer Sache recht, was Sie gesagt haben. Die Zeiträume haben sich verändert, das ist vollkommen richtig, aber langfristig wird es temporär bleiben. Es steht eine Sache außer Frage, die Dauer des Krieges und jetzt ist das, was ich sage, entscheidend nach dem Krieg. Lebensmittel, Getreide und Energiepreise steht im Mittelpunkt und das ist vollkommen richtig. Ob sich Firmen aus Russland zurückziehen oder nicht, mit Verlaub, die wirtschaftliche Bedeutung von Russland global betrachtet, ich meine, das BIP von Russland liegt mit 1,8-fachem der Schweiz oder liegt etwa auf der Augenhöhe von Italien. Das heißt also, wir sprechen hier von sicherlich minimalen, also was die Wirtschaft nicht vernachlässigbar, aber minimale Auswirkungen auf die globale Konjunktur. Das also rein faktisch betrachtet. Was aber eine immense Rolle spielt, das ist vollkommen richtig, das ist Energie, Gaspreis und so weiter und vielleicht dann auch Getreide. Ich hoffe, dass sich das im Getreide insofern kompensiert, dass wenn die Ukraine wieder als Kornkammer der Welt oder als eine der Kornkammern der Welt, dass wenn der Krieg zu Ende ist, dass es eben nicht zu Ernteausfällen kommt. Und jetzt wiederhole ich mich wieder. Russland wird von der Bildfläche nicht verschwinden. Und Russland wird, ob sie an die Chinesen ihre Rohstoffe verkaufen oder wie auch immer, die deutsche Regierung tut sich ja wahnsinnig schwer, die Sanktionen so weit auszuweiten, dass wir uns vom Gas abschneiden. Auch da lasse ich meine persönliche Meinung beiseite. Aber Fakt ist eines, dass natürlich das die Inflation noch mehr anheizen würde. Das ist vollkommen klar. Diese Entwicklung muss genau beobachtet werden und das steht im absoluten Mittelpunkt, wie sich die Gaspreise und die Energiepreise künftig entwickeln. Das ist das Zünglein an der Waage. Wirtschaftlich, ob sich Netflix oder ob sich McDonald's oder ob sich Starbucks oder ob sich, weiß ich nicht, kurzfristig aus dem Markt zurückziehen. Man muss schauen, was nach dem Krieg passiert, ob die Firmen wieder zurückkehren oder nicht. Wir wissen ja noch gar nicht, was nach dem Krieg passiert. Wir wissen ja noch gar nicht, was die Situation mit Putin sein wird. Das russische Volk ist ein historisch leidgeplagtes Volk, aber die letzten 30 Jahre Wohlstand haben den Russen, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Und mittlerweile wird es auch der Mittelstand merken, dass man die Moskauer Börse aufmacht, sie wertlos ist. Wertlos oder vielleicht mit einem Kursverlust von 90 oder 80% Minimum, wann und wie auch immer sie aufmacht, Und so wie wir unsere Adidas und so wie Münchener Rücks und Telekoms haben, so haben die Schweizer ihre Nestle, Roche und Novartis und so haben auch die Russen ihre Gazprom, Sberbank und VTB Bank und Novolipetsk Stahl. Ja, und die werden feststellen, dass diese Positionen wertlos sind, dass die Altersvorsorgen, die Pensionsfonds in Russland pleite sein werden, dass es zu einer kompletten Reumstrukturierung kommen muss. Und das ist alles noch Zukunft. Und wie dann das Volk sich verhalten wird, das steht wieder auf einem ganz anderen Zettel.
Okay, ich habe doch noch einen Punkt, den ich ansprechen will, nämlich die Notenbankpolitik. Sie haben sich vorhin schon mal Ihre Haltung dazu angedeutet und wir kennen es ja. Die EZB, die hat gerade auf der Zinssitzung beschlossen, dass sie etwas weniger expansiv werden wird. Also ein Tapering wurde beschlossen. Zinsanhebungen wurden zumindest in Aussicht gestellt, so will ich es mal sagen. Auf der anderen Seite verschulden sich die EU-Länder jetzt ja erst so richtig. Also allein diese 100 Milliarden Euro für Rüstung und Militär in Deutschland wollen ja erstmal bezahlt werden. Und auch bei diesen Preisanstiegen, die wir gerade durchgesprochen haben, werden die Rufe nach Entlastungen der Bevölkerung jetzt laut. Und wir wissen, was für Krisen alle schon durch Hunger ausgelöst wurden. Also da wird wohl irgendwas von Politikseite kommen. Ja, und das würde alles Geld kosten, was wohl auf Pump bezahlt werden muss. Und das nicht nur in Deutschland. Herr Linker, ich kenne Ihre Meinung, dass genau das die Faktoren sind, die eine Zinsanhebung in Europa verhindern würden. Bleibt's wohl auch dabei?
Ja, Sie haben die Antworten alle geliefert. Komplett alle geliefert. Und ich habe das gesagt, der Krieg hat die Aktie noch alternativloser gemacht, als sie es ohnehin gewesen ist. Man wird es mit den Zinsen nicht eilig haben, man muss billiges Geld weiterhin haben und dieses billige Geld und jetzt wieder etwas, wo ich sage, wieder menschlich, bitte beiseite lassen, wenn die Rüstung auf Hochtouren läuft und es wird wieder der Kalte Krieg bleiben oder wie auch immer, egal wie, die Rüstungsausgaben werden steigen. Ja, was passiert dann natürlich? Das braucht Arbeitsplätze, es braucht Rohstoffe, es braucht Material, es wird investiert werden. Das heißt also, das ist natürlich immer ein kurzfristiger Push. Logischerweise für die Wirtschaft. Das heißt also, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es natürlich auch da klar, dass die Geldentwertung, wenn sie dann da ist, egal ob wenn sie bei 3 oder 4% ist, was die EZB anstrebt, weil wir ja wissen, nochmal für alle, die vielleicht nicht so versiert sind, Inflation ist für die Konsumenten und für die Sparer eine Katastrophe, aber für die Gläubiger ist es natürlich großartig, weil die Inflation frisst Schulden. Auf Deutsch gesagt, wenn ich immer wieder eine Staatsanleihe emittiere und diese Staatsanleihe emittiere ich immer, wenn die alte ausläuft und tilge immer mit einem Negativzins das neue, dann bin ich theoretisch bei einer Inflation von 7% in 8,3 Jahren entschuldet. Und das muss man sich mal bitte diese Dimension vor Augen führen. Und das ist, wie gesagt, genau das, dieser Durchlauferhitzer, den ich schon, ich weiß nicht, wie oft seit in den ganzen Jahren, die wir miteinander sprechen, gesagt habe, solange dieser Durchlauferhitzer natürlich funktioniert, dass die Sparer enteignet werden und das Ganze in die Notenbanken quasi fließt und die Löcher stopft, wird sich diese Entwicklung nicht ändern. Und wir sehen es, und noch einmal, eine Rüstungsausgabe und so weiter ist eine künstliche Ankurbelung der Nachfrage. Das bedeutet Arbeitsplätze, das bedeutet Infrastruktur, das bedeutet Investitionen, das bedeutet Löhne, das bedeutet eine höhere Konsumkraft und das ist das, was wir in Zukunft sehen werden. Also die EZB wird es nicht eilig haben. Sie wird es auch schon aus dem Grund nicht eilig haben, weil je langsamer die Fed vorwärts macht, desto weniger Druck lastet auf der EZB. Und die Amerikaner wollen auch der EZB nicht allzu weit davonlaufen, weil wenn die Zinsschere zu weit auseinanderklaffen würde, würde es bedeuten, dass in Amerika die Zinsen bedeutend höher wären. Das wird den Dollar weiterhin stärken. Das wird auch wiederum den Amerikanern nicht schmecken, weil natürlich die Produkte im Ausland zu teuer wären. Und genau das muss man alles berücksichtigen. Und genau das glauben Sie, wie da gesprochen wird und was für Drähte heiß laufen im Moment weltweit. Die Kommunikation läuft überall auf Hochtouren und das wissen auch die Notenbanken und da sind auch die Notenbanken selbstverständlich involviert in diese Diskussionen. Global.
Abschluss des Interviews. Schauen wir ins Börsenradio Echtgelddepot. Wie immer, auch da kommen wir natürlich an der aktuellen Börsenentwicklung nicht vorbei. Auch da wurden wir natürlich getroffen von diesen Kriegsbörsen, will ich mal sagen. Gab es denn für Sie Anlass, irgendwas zu verändern? Es ist hier vorhin durchgeklungen, dass Sie gesagt haben, ruhig bleiben, da muss man jetzt durch. Haben Sie was verändert oder müssen wir da jetzt einfach durch?
Genau das haben wir getan. Wir haben nämlich genau das getan, was ich gesagt habe, nämlich wir haben gar nichts getan. Wir gehen da durch. Es werden im Laufe des kommenden Monats sehr viele Dividenden eintrudeln und dann werden wir uns ein genaues, das können wir uns jetzt sparen. Es hat sich im Börsenradio-Depot überhaupt nichts geändert. Die Verluste sind selbstverständlich markant. Wir werden sie genau definieren, schauen, wo genau die Tiefpunkte waren. Aber wie gesagt, die Veränderungen haben nicht stattgefunden. Wenn alle Dividenden da sind, werden wir uns nächsten Monat ein genaues Bild machen und werden uns dann sehr, sehr intensiv mit dem Depot noch einmal beschäftigen. Es gab keine Veränderungen. Wenn das Cash Das Einzige ist, wenn das Cash wieder angekommen ist und ich wieder für eine Position alle 2 Monate Cash habe, dann werde ich sehr wahrscheinlich einen dividendenstarken Titel verstärken, ersetzen. Und da ist im Moment in der Schweiz, und das muss man ganz klar sagen, ob es eine Zürich ist, ob es eine, egal, ob ich jetzt die schon im Depot habe oder nicht, aber wir können ja nur die dividendenstärksten Titel ansprechen. Und das ist eine Swiss Re, das ist eine Swiss Life, das ist eine Zürich-Versicherung. Also die ganzen Versicherungen, Helvetia, Basler Versicherung, wir sind herausragend durch die gesamte Ertragssaison gekommen. Der amerikanische Arbeitsmarkt stabilisiert sich. Alles sehr positive Nachrichten. Diese sind aber in den vergangenen Wochen allesamt komplett verblasst, weil es keinen interessiert. Aber sie werden wieder in Fokus rücken und sie werden wieder interessieren. Und dann sind sie es auch wert, dass wir das detailliert anschauen.
Abschlussfrage, Ausblickfrage. Wenn wir uns in 4 Wochen, 5 Wochen wieder unterhalten werden, müssen wir dann immer noch über mögliche Kriegsszenarien sprechen? Wie ist Ihr Szenario?
Ich hoffe und ich glaube, dass wir uns über Kriegsszenarien nicht mehr unterhalten werden. Ich glaube, dass der Krieg noch, wie gesagt, ich hoffe es, aber ich glaube auch, dass wir hier über noch Tage reden, vielleicht 1, 2 Wochen. Das ist alles spekulativ, aber ich glaube nicht, dass wir hier über Monate sprechen. Wir sprechen entweder über Tage, 10, 15, 20 Tage, oder wir sprechen dann über eine Never-Ending-Story, die sich Jahre hinzieht. Und das ist für mich ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Ich denke, dass wir uns dann darüber unterhalten werden, was die Auswirkungen sind, was Funktion Russland ist, was Person Putin angeht, wie die Ausrichtung ist, wie sich die Energiepreise entwickeln, wie man in Zukunft mit Russland weiterhin verfahren soll, weil, wie ich das schon sagte, Russland wird nicht von der Weltkarte verschwinden, und wie ein Handel oder wieder eine Reintegrierung Russlands. Das sind alles genau die Sachen, und Person Putin spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Aber der Krieg an sich, wie gesagt, ich hoffe und glaube, dass wir über Tage sprechen und nicht mehr über Wochen und schon gar nicht über Monate.
Ja, dass wir beim nächsten Mal nicht mehr über Krieg sprechen, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Dann sage ich soweit vielen Dank für diesen Überblick, Herr Linker.
Ich betone es, jawohl, das wünschen wir uns alle.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.